Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Das Jahr 2200, wie das wohl aussehen wird, das ist wirklich schwer vorherzusagen. Man kann es sich nur vorstellen und gewisse Vorstellungen, nicht zuletzt durch Serien wie Star Trek, das hat man ja schon oft als Kind.
Naja, und ehrlich gesagt sehen die heute ja aber auch schon ganz schön veraltet aus, für unsere Augen zumindest. Diese Uniform in Rot, in Ocker, Gelb und Blau, und dann blinkt überall was und irgendwas swoosht durch die Gegend, im Zweifelsfall irgendeine Tür, die sich öffnet. Trotzdem, finde ich zumindest, merkt man solchen Serien an, die hatten irgendwie eine Idee davon, wie es in 200 Jahren aussehen könnte oder vielleicht auch aussehen sollte.
Ja, ja, und dabei schufen sie ja auch ein ganzes Design-Universum mit Innenausstattung, die heute Design-Klassiker sind. Irgendwo zwischen pragmatischer Form und bunter Fantasiewelt, wie du sie auch gerade beschrieben hast, und waren dabei in ihren Serien ja nicht nur inhaltlich zukunftsweisend.
So, großer Bruch, weil ich denke jetzt mir zumindest, und heute, da gibt's Hügelgemütlichkeit im trauten Heim statt Science-Fiction. Das ist ein bisschen pauschal, okay, aber ich frage mich schon, wenn wir unsere Umwelt vor allem mit schönen, weichen Stoffen einrichten, dann fehlt uns vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Vorstellung davon, dass wir eine Zukunft haben, oder? Also, steile These, okay, aber die lassen wir nicht so stehen, keine Sorge, in dieser Folge von Was geht, was bleibt.
Genau, oder eben Minimalismus statt Hüge, das würde ich sagen, so sieht es für mich aus. Was aber auch nicht gerade andockt an diese, ich sage jetzt mal, mutig, futuristisch ausgefallenen Raumfahrtobjekte, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen werden, des sogenannten Space Age. Was ist geblieben vom Zukunftsdesign von damals, aus den 60ern und 70ern? Und was wir als Gesellschaft für Ideen heute haben und brauchen, darüber wollen wir beide, Pia und Christian, nicht alleine sprechen in dieser Folge.
Nee, genau, weil da gibt es natürlich Leute, die sich mit Design und Science-Fiction besser auskennen. Also, hallo an Susanne Graner vom renommierten Vitra Design Museum. Bei euch startet gerade eine Ausstellung über Science-Fiction-Design, die du kuratiert hast, zusammen mit deiner Kollegin Nina Steinmüller.
Hallo, herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Und auch hallo im Podcast Friedrich von Borries, Professor für Designtheorie und kuratorische Praxis an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, Autor einiger Bücher im Surkamp Verlag, Architekt, und wir freuen uns sehr, dass ihr beide dabei seid. Hallo Friedrich.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass ihr dabei seid. Es ist ein Podcast, zugegebenermaßen, aber wir packen euch Anschauungsmaterial für alles, worüber wir jetzt sprechen, in die Shownotes. Also da könnt ihr auf jeden Fall nachschauen. Jetzt aber mal die Einstiegsfrage. Welches ist denn euer Lieblings-Sci-Fi-Design-Objekt und warum ist es das?
Es ist gar nicht so einfach. Wir haben gerade, sind immer noch im Aufbau unserer Science-Fiction- und Design-Ausstellung mit dem schönen Titel vom Space Age to the Metaverse, und wir haben für diese Ausstellung ungefähr 120 Objekte aus der Sammlung ausgewählt, die dieses Thema aus unserer Sicht besonders illustrieren. Und ich könnte gar nicht sagen, dass ich ein Lieblingsobjekt habe. Es gibt einige Lieblingsobjekte, die sich auch über die letzten Jahrzehnte ja strecken. Es könnte ein Skyscraper-Furniture von Frankel sein, genauso wie der Cube von Sabine Marcellus. Ganz unterschiedliche Stücke, ganz unterschiedliche Ästhetik, ganz unterschiedliche Aussagen und Materialität, aber beide auf ihre Art und Weise, ich würde fast sagen, visionär.
Und du, Friedrich?
Ja, mir fällt so ein bisschen schwer mit dem Begriff des Lieblingsobjektes. Ich würde vielleicht das Liebling wegnehmen und Objekt lassen, das Science-Fiction-Objekt, was mich am meisten begleitet, und zwar täglich, ist, wenn ich abends in den Himmel gucke und Satelliten sehe. Denn wenn wir an Science-Fiction denken und an Space Age, dann denken wir ja meistens an so das Leben da draußen in den Weiten des Alls. Ich weiß es nicht, ob es 20 oder 30.000 weitere Satelliten hochgeschickt werden, und irgendwann wird das dominante Bild am Himmel sein. Also sozusagen dieser menschliche Fußabdruck, der nicht nur die Erde verändert, sondern auch den Sternenhimmel. Und die uns womöglich auch überdauern werden und noch in vielen 1000 Jahren, wenn es vielleicht gar keine Menschen mehr gibt oder zumindest nicht unsere Gesellschaftsform, unsere Kultur, da oben noch rumfliegen und irgend sinnloses Zeug zur Erde blinken.
Das war die universale Antwort schlechthin.
Na, wenn man an Sci-Fi-Design denkt, dann, du hast es gerade schon gesagt, blickt man ja oft nach oben ins Weltall. Man denkt an diese ikonischen Brückendesigns bei Star Trek. Ich denke an glänzende Oberflächen. Was zeichnet für euch Sci-Fi-Design aus? Um das vielleicht einmal zu klären, was sind für euch so typische Merkmale?
Ja, ich würde sagen, das, was du jetzt meinst, ist so eine bestimmte historische Epoche, die in den 60er Jahren beginnt und dann so noch so ein bisschen in die 80er Jahre reinragt, in der man sozusagen mit der Vorstellung der Eroberung des Weltalls positive Zukunftsvisionen verknüpfte, da gekoppelt an den natürlich den Systemwettkampf zwischen USA und UdSSR, auch in den jeweiligen Kontexten ein bisschen formal unterschiedlich ausformuliert. Und ja, man könnte jetzt auch sagen, mit dem Systemzusammenbruch oder dem Ende dieses Systemwettkampfes ist auch ein bisschen diese Projektionsfläche Star Wars Herrschaft im Weltall zusammengebrochen und taucht jetzt zwar immer wieder auf, aber nicht mehr mit so einer starken, zumindest nicht bei uns, mit so einer starken positiven Zukunftsvision verknüpft.
Der Begriff Space Age ist da noch nicht geboren, aber wenn wir an den ersten quasi Science-Fiction-Film denken, überhaupt einer der ersten Filme, der gedreht wurde, Die Reise zum Mond von George Méliès in 1902, und dann sozusagen, da ging es noch wirklich um das Erobern der fernen Kontinente und die Reise auf den Mond und das erste Zusammentreffen mit Außerirdischen. Aber dann in den 30er Jahren kommt mit Things to Come ein Film in die Kinos, der extrem visionäre, gesellschaftsrelevante Utopien zeigt und dabei für das Set-Design Möbel verwendet aus Glas und aus Rhodoid, einem Kunststoff, der zur damaligen Zeit wirklich ganz neu auf dem Markt war, eben ganz frisch aus der Forschung sozusagen kam. Und da haben wir eigentlich schon Design-Utopien, die dann natürlich im Space Age auch immer wieder aufgegriffen werden und man natürlich versucht, eben diese neuen Technologien umzusetzen, zu nutzen, neue Formen, neue Farbigkeiten zu entwickeln. Aber das beginnt schon natürlich weit vor dem Space Age.
Jetzt haben wir ja so ein bisschen den Fokus auf Filme gelegt, du jetzt auch gerade nochmal mit der Reise zum Mond. Schon bevor es Filme gab, gab es ja aber Science Fiction und die sah eigentlich ja mal anders aus, ne? Schnörkeliger, steampunkiger, ornamentaler. Also vielleicht, wenn man so ein aktuelles Bild davon im Kopf haben möchte, kann man sich Yorgos Lanthimos Poor Things vorstellen mit diesen Maschinen, die irgendwie am Himmel kreuzen, dieser riesige Ozeandampfer und trotzdem hat das alles was unglaublich Visionäres. Wie sind wir denn zu diesem Space Age gekommen, von dort aus?
Also genau, Space Age ist ja sozusagen ein dezidiert amerikanischer Begriff, der schon in diesem Systemwettkampf entstanden ist. Man sprach damals von der New Frontier, also nachdem die US-amerikanische Eroberung des nordamerikanischen Kontinents dann sozusagen die abgeschlossen war, ja, dieser Frontier des Westens, ne, mit der sozusagen Californification, beginnt dann diese Vorstellung, okay, jetzt the sky is a new frontier und das ist sozusagen der Raum, der erobert werden muss. Währenddessen der sowjetische Weltraumeroberungsgedanke einen ganz anderen Hintergrund hat, der tatsächlich utopisch ist, den ich hier gerne ganz kurz skizzieren würde. Wunderbar dargelegt vom Historiker Michael Hagemeister und von Boris Kreuz, die aufzeigen, dass die russischen Kosmisten sich sagen schon Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts vor dieser Frage standen, wie man eigentlich eine gerechte sozialistische Gesellschaft aufbauen kann, wenn die Menschen, die im damaligen Hier und Jetzt dafür kämpfen, davon ja nicht mehr profitieren werden können. Ja, weil sie dann schon tot sind, wenn diese neue gerechte Gesellschaft entstehen würde. Und dann war eine logische Schlussfolgerung, dass die Forschung, der Fortschritt, an dem man damals ja glaubte, natürlich dafür sorgen musste, dass der Tod überwunden wird. Und dann kam natürlich relativ schnell diese Erkenntnis, okay, wenn uns das gelingt, dann wird die Erde zu klein sein für uns alle. Und dann beginnt die sozusagen auf theoretischer Ebene schon in den 10er und 20er Jahren das russische Weltraumprogramm, die Forschungen, die Überlegungen, wie können wir eigentlich den Raum besiedeln, um eine gerechte, also ganz utopisch soziale Gesellschaft zu entwickeln. Es findet dann auch Niederschlag in der Architektur, gibt ganz tolle Entwürfe aus den frühen 20er Jahren für fliegende Städte, auch aus einer ganz einfachen logischen Schlussfolgerung damals, dass man gesagt hat, okay, der Besitz von Grund und Boden ist kapitalistisch besetzt, führt zu sozialer Ungerechtigkeit etc. Die Schlussfolgerung ist, ja, wir müssen uns vom Boden lösen. Also das sowjetische Weltraumprogramm ist erstmal sozusagen von der inneren Bestimmung her total politisch utopisch. Ja, wendet sich dann natürlich in den 50er Jahren in diesem Systemwettkampf, aber das ist schon total spannend, wenn man sich diese Sachen anguckt, dass sie total aufgeladen waren mit utopischen Vorstellungen, währenddessen heute ein Großteil der Weltraumprogramme nicht mehr utopisch sind, sondern halt brutal pragmatisch, Stichwort sozusagen Satelliten oder Rohstoffe ernten
oder Tourismus,
und zur Erde,
ne,
zurückbringen. Oder Tourismus, Eventisierung etc. Also da hat sich schon einiges sozusagen an positiver Projektionsfläche aufgelöst.
Mhm. Bevor wir gleich nochmal tiefer in die politische Dimension von Sci-Fi-Design einsteigen, wir hatten es gerade auch von dieser Zeit, ne, von diesem Retrofuturismus in der Welt, von diesen verchromten Zahnrädern, die Pierre gerade beschrieben hat, dieses Steampunkige. Dann kam das Space Age. Susanne, ihr habt ja auch gerade die Ausstellung dazu. Doch nochmal Frage auf einer ästhetischen Ebene. Mhm. Was überhaupt ist denn geblieben davon? Also wo hat uns im alltäglichen Leben diese Objekte und unsere Wohnkultur denn beeinflusst?
Ich glaube, was geblieben ist und was uns, glaube ich, aber auch natürlich als Menschen ausmacht, ist die Neugier auf das Unbekannte, die Neugier auf neue Technologien, die Neugier, was sich hinter neuen Welten vielleicht verbergen mag. Und diese Neugier äußert sich natürlich auch in gestalteten Produkten, sei es im spielerischen Umgang mit den Formen, sei es im spielerischen Umgang mit neuen technischen Möglichkeiten. Und was sich natürlich sehr stark geändert hat, ist, dass dieses positive, zukunftsgewandte Weltbild, was es lange Zeit gab, weil es vielleicht auch die 50er Jahre eine Zeit des Wirtschaftswunders waren, sehr stark geändert hat. Und das sehen wir auch in Filmen und in der Literatur, dass natürlich viel stärker dystopische Ideen projiziert werden und die Zukunft
Der ist ja Star Trek eine der wenigen Ausnahmen.
Düsteren. Ja, also tatsächlich, ja gut, in den 50ern gab es auch sehr viele Science-Fiction-Filme, die man, glaube ich, wirklich auch vergessen hat, weil sie vielleicht nicht so qualitätvoll waren. Aber Star Trek natürlich, ich meine, zu dieser Zeit, Star Trek beginnt 1966, also vor der Mondlandung noch, und da bricht eine intergalaktische Sternflotte auf, die sozusagen im Namen einer Föderation, also einer friedlichen Menschengemeinschaft den Weltraum erkunden will, um Frieden zu stiften. Mhm. Das ist natürlich was sozusagen in dieser Form heute uns als Gedanke wahrscheinlich erstmal fremd ist, wenn man sich die Realität hier auf unserem Planeten anschaut.
Ich würde schon sagen, dass es ganz, ganz konkrete sozusagen Überbleibsel des Space Age gibt oder Folgen, und das ist die Ökologiebewegung. Als das erste Foto, ich glaube 68, von der Erde aus dem Weltraum geschossen wurde, hat das ein enormes sozusagen Beben ausgelöst, dass man zum ersten Mal die Erde gesehen hat und klar war, die ist begrenzt, die ist nicht endlich, die ist klein, und die erschien sozusagen vom Weltall aus auch als verletzlich.
Also wenn ich das aufgreife, würdest du mir zustimmen, wenn ich dann sage, eigentlich ist diese Bewegung hin, die wir ja jetzt auch gerade sehen, hinzubauen mit Ton, erneuerbare Materialien, Holz als Material für die Grundstruktur von Gebäuden, all diese Dinge ist eigentlich das, was Science-Fiction-Design jetzt wäre, von der gesellschaftlichen Bedeutung her?
Ja, das ist schon eine steile These, die würde ich jetzt nochmal so ein bisschen ausdifferenzieren wollen, da fehlt uns die Zeit, aber ich würde schon sagen, dass das ein Ergebnis dieses sozusagen der Rückwirkungen von Space Design, von der Fantasie, den Weltraum zu erobern, aus der Begrenztheit der Erde heraus, ja, und dem Bewusstsein dafür, dass das hier begrenzt ist, ne, ob das jetzt bei den russischen Kosmisten war oder bei der Cabin Ecology der 70er Jahre. Und aus diesem Bewusstsein heraus erwächst die Notwendigkeit, dass wir anders mit diesen Ressourcen, die wir auf dem Planeten haben, umgehen müssen. Und eine Folge davon ist dann, bauen mit Leben, bauen mit nachwachsenden Rohstoffen, bauen mit Holz, wie du es eben skizziert hast.
Also Sci-Fi, wie wir gerade gelernt haben, hat daher nochmal eine größere politische Dimension. Nicht nur, dass es eben nicht nur ein visuelles Spektakel ist, sondern es reflektiert, wir hatten es gerade von Star Trek ja auch, gesellschaftliche, politische Entwicklung, zum Beispiel das Ideal einer egalitären oder einer vereinten Gesellschaft, Diversität und Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt. Also man kann ganz viel daraus ziehen aus der Science-Fiction. Es ist, und das ist die These, ein kraftvolles Mittel, um eben Botschaften zu kommunizieren.
Es gibt nur einen zentralen Unterschied zu dem, was wir historisch Science Fiction nennen, und der Situation, in der wir heute sind. nämlich dass historisch diese Zukunftsbilder, die entwickelt wurden, positiv besetzte war. Und heute, wie auch der Architekturhistoriker Jörg Leiter sagt, geht es ja darum, die wissenschaftlichen Simulationen von Zukunft zu verhindern. Wir haben ja lauter Zukunftsszenarien und Simulationen und das Ziel ist jetzt ja nicht mehr, Zukunftsszenarien zu realisieren, sondern das Ziel ist, Zukunftsszenarien zu verhindern. Und deshalb ist das auch nicht mehr so positiv aufgeladen und nicht mehr so begeisternd, sondern die Science-Fiction-Visionen, die wir heute haben, sind beklemmender.
Dann lasst mal diesen Schwung zurücknehmen oder diese Wendung zurücknehmen in unsere tatsächlich gestaltete Lebenswelt, wie wir sie so im Alltag haben. Was ja auch dazu gehört hat zu diesem Space Age, ist, dass man diese ganzen Objekte kaufen konnte. Also wenn man sich, und da gibt es unendlich viele Fanseiten, die genau das zeigen, anschaut, was für Objekte da auf dem Raumschiff Enterprise zu finden sind, dann sind das ja nicht irgendwelche Dinge, die irgendein Set-Designer gemacht hat. Also in Teilen natürlich schon, aber das sind Gläser und Vasen von Cerruti oder es sind irgendwelche Stühle von Philipp Stark oder so beispielsweise. Alles Dinge, die man kaufen kann, die man mit nach Hause nehmen kann, die wir jetzt aber nicht mehr zu Hause haben, zumindest nicht in dieser Masse. Was wir stattdessen einrichten, und das zeigt zum Beispiel auch die Ausstellung im Vitra Museum, ist das Metaverse. Ist denn das Metaverse sozusagen unser Science-Fiction-Raum, in dem wir uns bewegen können?
Es ist einfach ein ganz interessantes Phänomen unserer Zeit, von dem wir als Museum natürlich auch manchmal noch mit großen Augen davor stehen und selber auch erstmal herausfinden müssen, wie wir als Sammlung und als Museum mit dieser Entwicklung umgehen. Und das Metaverse ist insofern interessant für uns, dass es natürlich etwas macht. Die Dinge werden digital entworfen, das ist jetzt nicht grundlegend neu, das gibt's schon länger, aber sie werden dann auch nur als digitales Asset verkauft und gehandelt.
Nicht so also, wie bei Andres Reisinger zum Beispiel.
Zum Teil. Also er hat bestimmte Dinge dann wieder zurückgebracht in die analoge Welt, die ja dann tatsächlich wieder zu realen Produkten werden. Aber
ganz kurz, einige Andres Reisinger, Designer, der zum Beispiel den Hortensia-Chair entworfen hat, den ihr auch im Programm habt, ne?
Genau, der wird auch gezeigt. Also ein Digitalkünstler argentinischer Herkunft, der wie gesagt einer zu den Pionieren des NFT-Designs gehört. Und den wir da schon recht früh verfolgt haben und uns natürlich eben die Frage gestellt haben, wie gehen wir mit solchen Phänomenen um? Wie sammeln wir digitale Kunst? Oder ist das nur eine Momentaufnahme, ein Zeitphänomen? Verschwindet das wieder? Oder wird das unser Leben weiterhin beeinflussen und die Art, wie wir auch mit digitalen Welten umgehen? Es ist ja schon interessant zu sehen, dass es diese digitale Welt, dieses Metaverse, ist ja eigentlich ein menschengeschaffenes Universum. Es ist auch erstmal grenzenlos. Es bietet unendlich viele Möglichkeiten. Keiner weiß so richtig, was da auf uns zukommt. Aber es sind ganz viele Pioniere unterwegs und Pionierinnen, die sich da quasi jetzt versuchen, Dinge zu entwickeln, die vielleicht aufgrund physikalischer Grundgesetze hier auf der Erde nicht möglich sind. Es ist ein bisschen schade zu sehen, wie aus einer, glaube ich, ursprünglich sehr demokratischen Idee jetzt schon wieder eine sehr kommerzielle Idee wurde. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch ein großer Experimentierraum.
Ist das der utopische Raum, in dem sowas wie neue Zukunftsvorstellungen entstehen kann? Eben weil diese ganzen dystopischen Aspekte von Zukunftsvorstellungen, die wir gerade aufgezählt haben, dort erstmal nicht existieren müssen, zumindest.
Boah, sehr steile, würde ich jetzt sagen, fast naive These. Weil das natürlich sowohl ein überwachter Raum als auch ein kommerzialisierter Raum ist und damit so von seiner Grundkonstruktion her ein dystopisches Feld ist. Und diese Ideen, sozusagen Metaverse, wurde ja eben schon gesagt, hat Zuckerman übernommen von Gibson aus der Literatur. Das sind sozusagen ja eigentlich alles alte Konzepte, die jetzt halt durch die steigenden Rechenleistungen irgendwie attraktiver, flüssiger, immersiver werden und das werden sie auch in den nächsten Jahren werden und ich glaube nicht, dass das ein utopischer Raum wird, sondern einfach ein alltäglicher Raum und genauso wie wir uns, weiß ich nicht, vor Videokonferenztechnik auf dem Rechner gab es auch schon vor 10 Jahren und wir haben es alle nicht benutzt und dann kam sozusagen Corona und jetzt ist das für uns völlig alltäglich, dass wir dauernd irgendwelche Videokonferenzen haben und genauso wird es irgendwann völlig normal sein, dass wir uns in so einer virtuellen 3D-Plattform mit anderen Leuten treffen und da unsere Meetings haben und manche vielleicht da auch meinen, irgendwie sowas wie Urlaub verbringen zu können oder kurz reisen und so weiter und da wird man auch sagen, ja, die Technik gab es ja schon ewig und die Programme auch und jetzt plötzlich nutzen wir es, aber das dann gleich als utopisch zu bezeichnen, Also nee, da würde ich den Utopiebegriff doch gerne etwas schützen wollen. Das ist ein Geschäftsmodell und auch im Moment funktioniert es ja ökonomisch auch noch nicht so wirklich.
Gar nicht,
man
ja.
Man sieht, okay, da bauen jetzt irgendwelche Unternehmen von BMW bis sonst was sozusagen ihre Dependancen und verdienen ein paar Agenturen viel Geld dran. Aber irgendwie ist es noch nicht so weit oder es ist noch das falsche Angebot, was da reingesetzt wird. Und ja, ein paar Fashionmarken haben dann irgendwelche Objekte, die ausschließlich in diesem Raum zu haben sind. Und
sehr teuer verkauft werden.
Sehr teuer und dann tröpfeln sie doch rüber und dann kann man irgendwie Baudrillard und Hyper-Objekte und Hyper-Realities und andere 20 Jahre alte TheoretikerInnen lesen, die das alles schon sozusagen mal durchgespielt haben. Und dann ist es halt das, was halt der Kapitalismus ist, dass sozusagen Ideen entstehen und dann irgendwann Techniken entwickelt werden und dann wird es kommerzialisiert. Als Utopie würde ich das nicht bezeichnen wollen, sondern halt eher die Lebensrealität, mit der wir arbeiten, mit der wir umgehen, die wir analysieren, kritisieren müssen und eben deshalb nicht als Utopie verbrämen, sondern sehr genau angucken müssen, um dann auch Menschen irgendwie zu vermitteln im Sinne von Medienkompetenz, von virtueller Raumkompetenz, was sie in diesem Raum Tolles machen können und was vielleicht auch Gefährdungen, Probleme, Fragestellungen sind, mit denen man kritisch umgehen muss.
Also das heißt, das Design des Haptischen, des Greifbaren, des Materiellen bleibt wichtig und die Flucht in den virtuellen Raum ist nicht die Lösung all dieser Probleme.
Nee, das wäre ja schade.
Auf keinen Fall. Das, ja, das hat auch keiner behauptet. Aber es ist Metaverse, es gibt uns Möglichkeiten an die Hand, Dinge erstmal wiederzubeleben. Und das ist jetzt gar nicht der Blick in die Zukunft, sondern vielleicht sogar der Blick in die Vergangenheit. Ich denke daran, wir sind in Kontakt mit einem Digitalkünstler, der jetzt gerade für das Spiel Fortnite, für dieses Spiel hat er Andreas Branzi, er hat so ein Agrotechniker, eine landwirtschaftliche Vision, ein Ort entwickelt, ein italienischer Designer, vor einigen Jahrzehnten bereits. Das ist nie in die Realität umgesetzt worden, es ist einfach eine Theorie. Und diese Idee hat er für dieses Spiel jetzt als spielerische Ebene umgesetzt. Man kann also jetzt, wenn man in Fortnite unterwegs ist, durch diese Andrea Branzi-Welt laufen. Und das finde ich als Idee durchaus überraschend. Und ich sehe auch die Möglichkeiten, die sich damit eröffnen. Wie gesagt, das ist keine zukunftsgewandte Idee. Das ist etwas, das ist wirklich der Blick in die Vergangenheit. Und da etwas in die Gegenwart transferieren, was sonst nur in Büchern vielleicht zu finden ist und vielleicht auf ein paar Skizzen. Ich sehe auch, dass die digitale Kompetenz in meiner Generation gar nicht mehr so stark vorhanden ist. Und dass ich da auch glaube, dass die nachfolgende Generation, die da wie selbstverständlich unterwegs ist, auch in Andres Reisinger, noch ganz andere Ideen und Möglichkeiten sieht, mit diesem Medium Dinge zu entwickeln.
Man muss sich vielleicht auch nochmal manchmal vor Augen führen, was Weber als Entzauberung in der Moderne gemeint hat. Ich war vor 10 Tagen per Zufall in Weimar und habe dort die Möglichkeit gehabt, mir das Schloss, das dortige, nochmal genauer anzugucken. Ist jetzt nur der biografische Zugang, findet man an 100 anderen Orten auch. Und dann geht man da durch diese Räume des 19. Jahrhunderts und da begegnen einem an den Tapeten mythologische Wesen, Wassermänner, Wasserfrauen, Fische mit mehreren Schwänzen, Vögel, die teilweise sozusagen echte Vögel aus dem kolonialen Raum sind, teilweise Fantasiewesen, griechische Mythologie, christliche Mythologie. Also man ist in einem physischen Raum und gleichzeitig ist man in einem virtuellen Raum, ja, umgeben von lauter Geschichten, Geistern, Erzählungen. Dann stehen da Büsten von verstorbenen Dichtern, Architekten etc. Also auch die sind da irgendwie anwesend mit ihrem Wissen, mit ihren Geschichten. Also ein hochdichter virtueller Raum, der von der medialen technischen Ebene sehr niedrig komplex ist. Ja, und insofern, dass wir umgeben sind, dass wir uns durch physische Räume bewegen, die gleichzeitig aber auch ganz anderes beinhalten, ja, wenn man mit die Texte liest, die sozusagen verfasst wurden über die Raumvorstellungen indigener Kulturen, ja, was sozusagen wir gehen durch den Wald, aber gleichzeitig leben da noch Geister und Geschichten und Ahnen und sonst was. Das sind ja alles virtuelle Räume. Wenn man sich das vor Augen führt, dann ist das, was so ein Metaverse uns im Moment anbietet, echt nicht so aufregend. Das sind echt lahme Geschichten. Ja, da kann ich mir ein paar Schuhe kaufen und so ein Autohaus besuchen und so. Da konnten andere Kulturen und andere Zeiten viel, viel aufregendere, komplexere, abgefahrenere virtuelle Räume erzeugen. Und ich glaube, da können wir viel lernen. Und wenn wir uns das wieder erschließen, ja, altes indigenes Wissen und mythologisches Wissen etc. und das übertragen von mir aus gerne in neue Technologien, ja, dann kann sowas echt spannend und herausfordernd werden. Im Moment ist es doch irgendwie ein bisschen lame.
Es steckt auch noch in den Kinderschuhen. Das muss man dem Metaverse zugutehalten.
Es steckt in den Kinderschuhen, aber dafür sind schon verdammt viele Menschen da unterwegs. Also das darf man sozusagen auf Spieleplattformen oder auf kommerziellen Plattformen, das darf man, glaube ich, auch nicht einfach wegreden. Ich glaube, sondern sagen, es hat eine gesellschaftliche Relevanz und ich finde es schon interessant zu beobachten, was da passiert.
Ich glaube, wir haben hier so eine 50-50-Aufteilung der Skepsis versus der Begeisterung für das Metaverse. Danke euch. Wenn ihr euch zu Hause umschaut, dann guckt doch mal, was von euren Einrichtungsgegenständen, was von eurer Lebenswelt, wie ihr sie gestaltet, blickt denn tatsächlich in die Zukunft und was blickt in die Vergangenheit und was blickt in andere virtuelle Realitäten, wie sie Friedrich von Borries gerade skizziert hat. Danke euch beiden, Susanne und Friedrich, dass ihr mit uns da drüber nachgedacht habt.
Vielen Dank, auch euch. War ein sehr schönes Gespräch.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke euch für eure Zeit und egal, ob wir uns wieder virtuell oder analog sehen, wir hören uns hier an dieser Stelle in 2 Wochen wieder bei Was geht, was bleibt, unserem Kulturpodcast. Ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen oder E-Mail schreiben an kulturpodcast@swr.de.
Danke an Christian.
Danke Pia.
Und macht's gut.
Macht's gut.
Und wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch und da geht's eben auch darum, wie unsere Zukunft aussehen könnte.
Mal angenommen, wir haben bessere Schulen.
Mal angenommen, Extremisten regieren.
Mal angenommen, alle leben vegan. Was wäre dann?
Wir suchen die Antworten im Tagesschau-Zukunftspodcast Mal angenommen.
Wir nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Zukunft. In jeder Folge sprechen wir über eine Idee, ein Szenario und schauen, was das für euch bedeuten würde.
Mal angenommen, wir müssten in Zukunft weniger arbeiten. Vielleicht, weil Maschinen unsere Jobs übernehmen.
Also es ist schon echt angenehm. Man kann auch viel mehr Sachen erledigen, gerade wenn man unter der Woche dann frei hat.
Und wie könnte die Tagesschau in der Zukunft dann klingen?
Seit die Deutschen weniger arbeiten, sind sie glücklicher. Das haben Studien ergeben, ein Jahr nachdem bundesweit die 4-Tage-Woche eingeführt wurde.
Mal angenommen, der Podcast, der Lösungen für die Zukunft sucht.
Gibt's jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.